die Raumfahrt-News in unter 60 Sekunden. Russland fliegt wieder einen Amerikaner zur ISS. James Webb liefert weiter spektakuläre Bilder, diesmal von Neptun und Mars. SLS von Artemis 1, Betankungstest erfolgreich. ISS testet Lebenserhaltungssysteme für Langzeitmissionen zum Mond und Mars. Rocket Lab ändert Neutron-Design und greift mit Design direkt Falcon 9 von SpaceX an. Ariane Group stellt eine eierlegende Wollmilchsau für Ariane 6 und Ariane Next vor. Polaris Dawn von Jared Isaacman wird verschoben und SpaceX gibt Vollgas in der Starship-Entwicklung mit 7 Triebwerkstests an Booster 7. Das und mehr klären wir heute. Fangen wir an mit den Starts der vergangenen Woche. Wie immer alle Zeiten nach der aktuellen mitteleuropäischen Zeit und das ist bis zum 30. Oktober noch die Sommerzeit und damit MESZ. Los ging die Woche mit einem Falcon 9 Start am Montag, den 19. September. Gestartet wurde um 2.18 Uhr MESZ von Florida aus und die Starlink-Internetsatelliten mit Laserlinks wurden erfolgreich auf ihren initialen Orbit gebracht. Für Booster B1067 war es der 6. Flug und die 6. Landung. Am Mittwoch, den 21. September, hat die China Aerospace Science and Technology Corporation von Jingquan aus eine Hypergole Langer Marsch 2D gestartet. An Bord ein Junhai Erdbeobachtungssatellit. Auch am Mittwoch, den 21. September, ist um 15.55 Uhr vom Kosmodrom in Baikonur für Roskosmos eine Soyuz 2.1A gestartet. Auf der Spitze das Soyuz-Raumschiff mit Mission MS-22. Die Crew aus 2 Russen und einem Amerikaner hat mittlerweile die ISS erreicht. Wait, ein Amerikaner in einer Soyuz? Dazu gleich mehr. Wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, sollte der Start einer der letzten Delta IV Heavy erfolgt sein. Zu dieser sehr speziellen Rakete habe ich die Woche ja eine Technik-Episode gemacht, die verlinke ich dir in der Beschreibung. Der ULA-Start der Delta IV Heavy war dann übrigens der letzte von der Westküste der USA, von der Vandenberg Space Force aus. Ganz viele Besonderheiten mit diesem Start, deshalb habe ich natürlich einen Livestream gemacht und dazu habe ich mir mit Adrian von NASA Spaceflight tatkräftige Unterstützung geholt. Auch der Start einer Kwaiju 1A von X-Space sollte am Sonntagmorgen schon erfolgt sein. Gestartet wäre die Feststoffrakete dann von Taichuan aus. Startzeit ist Sonntagmorgen um 10 Minuten vor 1 Uhr. Nutzt das ist mir leider nicht bekannt. Kurz danach, auch am Sonntagmorgen, eine weitere Ladung Starlink-Satelliten mit der Falcon 9. SpaceX startet voraussichtlich um 1.32 Uhr MESZ von Florida aus. Bevor wir zu den eigentlichen Raumfahrt-News kommen, wenn dir das Video bis hier schon gefallen hat, dann lass dem Video gerne ein Like da und wenn du die spannende Entwicklung in der Raumfahrt nicht länger verpassen möchtest, genau, unbedingt Senkrechtstarter abonnieren. Aber jetzt zu den Raumfahrt-News. Markiert euch den 26. September im Kalender, das ist der kommende Montag. Da soll die DART-Mission der NASA auf dem Asteroidenmond Dimorphos aufschlagen. Die NASA macht dazu einen Livestream und den werde ich natürlich auch auf Senkrechtstarter live kommentieren. Total schade, eigentlich hätte es eine ESA-Mission geben sollen, die das Ganze von außen filmt. Das hat die ESA aber leider verkackt, der Politik rechtzeitig schmackhaft zu machen. Und so wird die HERA-Mission der ESA erst 2024 losgeschickt, um dann die Einschlagstelle zu untersuchen. Aber DART hat zum Glück selbst Kameras dabei und so werden wir den 120 Meter Asteroidenmond das erste Mal aus der Nähe sehen können. Und die italienische Raumfahrtbehörde hat einen CubeSat auf DART mitgeschickt. Der ist mittlerweile entgegen der Flugrichtung ausgestoßen worden und so einen Tick langsamer als DART. Er wird etwa 3 Minuten nach dem Einschlag von DART an Dimorphos vorbeifliegen und hat so die Möglichkeit, den Einschlag vor Ort zu fotografieren. Ich bin sehr gespannt auf die Bilder und die wissenschaftlichen Daten dieser Mission, die ja die Verteidigung der Erde vor Asteroiden untersuchen soll. Ich weiß, die bisherige Erzählung ist ja, dass man in der Raumfahrt zusammengehen muss, um Großes zu erreichen. Ja, Fun Fact, die chinesische Raumfahrtagentur macht so Dinge alleine. Die hat eine ähnliche Mission mit einem Einschlag für 2025-26 angekündigt. Also just dann, wenn die ESA-Mission HERA frühestens bei Dimorphos ist. James Webb liefert weiter ab. Neben spektakulären Bildern aus den Tiefen des Alls haben uns mittlerweile die ersten Bilder von Mars und Neptun erreicht. Gerade Neptun und seine Ringe als Infrarotaufnahme finde ich extrem faszinierend. Mars ist natürlich auch cool, aber hey, auf dem roten Planeten, da sind mittlerweile Roboter mit hochauflösenden Kameras und da fliegen Drohnen rum. Da braucht ich als ADHS-Kind schon irgendwas Härteres. Apropos Härteres, die Mechanik des Mid-Infrared-Instruments, kurz MIRI, des Webbs hat aktuell mit erhöhter Reibung zu kämpfen. Bis geklärt ist warum, werden erstmal keine Aufnahmen mehr mit dem Spektrographen mehr gemacht. Und noch eine Überleitung. Apropos nicht reibungsfrei. Was macht eigentlich die große orangene Rakete der NASA? Ja, betanken geht wohl wieder, obwohl beim Betanken des SLS am Mittwoch, also bei diesem Test, erneut ein Wasserstoffleck aufgetreten ist, konnte der Test erfolgreich abgeschlossen werden. Eine gewisse Leckage ist für die Dichtung vorgesehen, solange sie ihren Grenzwert nicht überschreitet. Ich meine, das sind so 4%. Ja, die gesammelten Daten werden jetzt ausgewertet und dann erst wird die NASA den nächsten Startversuch planen. Ich hatte ja schon gesagt, mit Crew 5 und auch mit dem Flight Termination System, kurz FTS, gab es ja noch Fragezeichen. Aktuell steht auf der NASA-Webseite noch der mögliche Starttermin, der 27. September. Ich persönlich, ich würde jetzt eher auf den 1. oder 2. Oktober spekulieren, weil dort die Startfenster 120 und 109 Minuten lang sind. Und für uns wäre die Öffnung des Startfensters mit 19.34 Uhr am 1. Oktober und 20.52 Uhr am 2. Oktober nicht so schlecht. Und am 3. Oktober ist ja Feiertag. Seit bald 22 Jahren ist sie unser Außenposten im All. Und ja, ich habe letzte Woche schon gesagt, eigentlich hat die ISS mehr Aufmerksamkeit auf Senkrechtstarter verdient. Wie eben schon erwähnt, ist am 21. September eine russische Soyuz-Kapsel vom Weltraumbahnhof in Baikonur in Kasachstan zur ISS gestartet. Besonderheit mit NASA-Astronaut Frank Rubio. Und ja, damit wäre wieder ein Amerikaner in einer Soyuz. Und es wird noch abgefahrener bei Crew 5 der NASA. Die fliegen ja mit SpaceX Crew Dragon, ist mit Anna Kikina erstmals eine russische Kosmonautin in einer Crew Dragon dabei. Möglich hat das ein internationales Abkommen zwischen der NASA und der russischen Weltraumbehörde Roskosmos gemacht. Das wurde jetzt im Juli 2022 unterzeichnet und das besagt, dass zukünftig immer ein russischer Kosmonaut mit einem US-Raumfahrzeug zur ISS und ein NASA-Astronaut mit einer Soyuz zur ISS fliegen soll. Dieses Abkommen garantiert, dass zu jeder Zeit mindestens ein Raumfahrer aus Russland als auch den USA auf der ISS ist, selbst wenn es Probleme mit einem der Raumfahrzeuge geben sollte. Wichtig, mit dem neuen Abkommen werden nur Sitze, also kein Geld, zwischen Russland und den USA ausgetauscht. Anders als die Jahre bevor die bemannte Crew Dragon-Kapsel flog und die NASA für bis zu 90 Millionen Dollar pro Sitz Flüge in Russland einkaufen musste. Ich weiß, bei der Aussicht auf Langzeitflüge zu Mond und Mars hat die ISS ungefähr die Attraktivität einer Alpenwanderung im Vergleich zu einer Himalaya-Expedition. Aber wir sollten nicht vergessen, dass dort die Grundlagenforschung gemacht wurde, die jetzt erst die Flüge zu Mond und Mars erlaubt. Bei vielen Starship mit Crew-Kritikern kommt sehr oft das Thema Lebenserhaltungssysteme. Und tatsächlich sind die auf der ISS ja Prototypen, die auch mal Kinderkrankheiten haben. Notfalls ist man ja in unter 90 Minuten wieder auf der Erde. Diese Systeme müssen jetzt für Langzeitmissionen und Stationen um und auf dem Mond ertüchtigt werden. Und genau das ist in diesem Monat ein großes Thema auf der ISS. Dazu wird aktuell mit dem neuen Life Support Rack experimentiert, bevor es dann in den Dauerbetrieb übergeht und über ein Jahr seine Ausdauer beweisen soll. Die Neutron von Rocket Lab geistert ja schon länger durch die Community. Jetzt gab es im Rahmen einer Investorenpräsentation ein Update. Am bemerkenswertesten vermutlich, dass man die NASA-Testanlagen in Stennis für Triebwerkstests wird nutzen dürfen. Und dass da einiges getestet werden muss, das wird man sich denken können. Denn für mich die spannendste Neuerung, die Umstellung des Triebwerks von offener Gasgeneratorzyklus auf geschlossene sauerstoffreiche Verbrennung. Auch die Anzahl wurde von 7 auf 9 Triebwerke in der ersten Stufe erhöht. Ja, soweit ich weiß, entwickelt aktuell außer der Rocket Factory Augsburg niemand von den New Space Raketenbauern an dieser Technik, also an der gestuften Verbrennung. Ja, weiter ist die Rakete jetzt mit 42,8 Metern einen Tick größer geworden. Auch das Viertür-Fairing, das die Rakete bei der Wiederverwendung mit der ersten Stufe zurück zur Erde bringen würde, das wurde jetzt auf 2 Türen geändert. Von den Nutzlastdaten erinnert die Neutron von Rocket Lab doch schon sehr an die Falcon 9. Optimiert hätte man die Rakete auf zurück zur Startrampe, da würde man 8 Tonnen Nutzlast befördern können. Wenn man downrange, also in Flugrichtung, auf einer Landeplattform landet, 13 Tonnen. Der CEO Peter Beck betont immer wieder, dass man sehr konservativ an die Entwicklung rangeht und Marge nach oben hat, was ich ihm sofort glaube. Etwas, für das man Rocket Lab ja auch kennt. Keine Traumankündigung, sondern erstmal liefern und realistische Leistungswerte und Zeithorizonte nennen. Das Event war für die Aktionäre von Rocket Lab, die waren aber offensichtlich nicht überzeugt, dass jetzt die großen Gewinne warten. Seit ihrem Höchststand bei 20 Dollar ist die Rocket Lab Aktie nun nur noch bei 5 Dollar und auch nach der Präsentation ist sie weiter gefallen. Die Rakete finde ich aber trotzdem so interessant, dass ich dazu nächste Woche eine Technik-Episode machen werde. Deutlich weniger Beachtung hatte die Vorstellung der 12 Meter hohen, 25 Tonnen schweren SOSI-Oberstufe der Ariane Group. Ich habe das Gefühl, dass in der Community irgendwo die Meinung vorherrscht, ja, pass mal auf, die sollen doch erstmal die Ariane 6 gebacken bekommen, bevor man der Ariane Group zutraut, eine vollständig wiederverwendbare Oberstufe zu entwickeln, was ja bekanntlich der heilige Gral der Raumfahrt ist. Mein Kritikpunkt wäre da eher das eierlegende Wollmilchsau-Prinzip. Die soll Fracht und Crew zur Raumstation befördern, Weltraumschrott einsammeln und große Strukturen im Orbit aufbauen können. Ja, und mit einer extra Stufe sogar zum Mond fliegen. Und da ist irgendwo das Problem. Die europäische Raumfahrt, die hat irgendwie aktuell kein richtiges Konzept, wo sie eigentlich hin will. Schade. Ich hatte ja schon über das Polaris-Programm vom Milliardär Jared Isaacman berichtet. Nach seinem Flug mit SpaceX und Inspiration 4 kann der Milliardär offensichtlich nicht genug bekommen und hat angekündigt, 3 weitere Flüge mit SpaceX zu machen. Unter anderem der erste Starship-Flug mit Menschen. Wenn man sich anschaut, womit eine seiner Firmen Geld verdient, nämlich der Ausbildung von Piloten für das US-Militär, kann man, wenn man die Punkte verbindet, schon das Gefühl kriegen, dass hier an der privaten Dienstleistung der Astronautenausbildung gearbeitet wird. Das passt auch gut in das Konzept der NASA, die ja zukünftig immer mehr Leistungen einkaufen will und nicht mehr selbst bereitstellen. Wir wissen aktuell nicht warum, nur dass der Flug von Polaris Dawn frühestens im März 2023 stattfinden wird, war ja eigentlich für Ende diesen Jahres geplant. Mit einem Ausstieg aus der Dragon-Kapsel ist das Missionsziel der Polaris Dawn-Mission aber auch extrem ambitioniert. EVAs sind da so ziemlich das aufwendigste und gefährlichste, was Astronauten in ihrer Karriere machen können. Als dritte Polaris-Mission ist, wie gesagt, der erste Crewflug des Starships geplant. Und das bringt uns zu den Starship-News. Ich weiß, Elon hat schon viele Ankündigungen gemacht und man darf ja auch nicht unterschätzen, wie er mit seinen Tweets mit Sicherheit seiner Mannschaft auch regelmäßig Static Fire unterm Arsch macht. Aber jetzt, im Oktober, könnte es laut Elon soweit sein mit dem ersten Orbitalflug. Wenn wir schon von Static Fire Tests sprechen, Booster 7 hat die Woche zum ersten Mal 7 seiner 33 Triebwerke gleichzeitig getestet. Also etwa ein Fünftel an Feuer und Schub, das uns da noch erwartet in dieser Testkampagne bis zu einem Orbitalflug. Ja, völlig crazy. Man wird ja den Verdacht nicht los, dass da noch viel an der Bodeninfrastruktur passieren muss, damit die das übersteht. Booster 7 wird jetzt laut Elon Musk Verstärkungen erhalten. Dafür kommt Booster 8 aufs Pad. Als nächsten großen Meilenstein nennt er eine Wet Dress Rehearsal der gesamten Rakete aus Booster und Starship und dann ein 33 Raptor Booster Static Fire in den kommenden Wochen. In dem gleichen Tweet, in dem Elon Musk über einen Start im Oktober oder sehr wahrscheinlich dann im November spricht, war die sehr spannende Information, dass man ab dann etwa alle 2 Monate sowohl einen Booster wie auch ein Starship produzieren will. Was meiner Meinung nach noch viel verrückter ist als die Fähigkeiten und die Größe des Starships. Ein Vorgeschmack, wie das aussieht, wenn der fast 70 Meter hohe Booster zwischen Startplatz und Produktionsanlagen pendelt, gab's die Woche als Drohnenluftaufnahme, auch bei Twitter. Wie das Ganze vom Boden aussah, das kann ich euch dank der Y-Cams zeigen. Felix von What About It ist ja gerade mit der Familie unterwegs durch die USA, um sich die vielen Stationen anzusehen, wie es zu den atemberaubenden Entwicklungen in der Raumfahrt kommen konnte. Also, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, unbedingt What About It abonnieren. Felix und die Y-Family sind ja extra ans Cape nach Florida gezogen. Auf die Frage, wann dort gestartet wird, sagte Elon Musk die Woche vermutlich im 2. Quartal nächsten Jahres und dass die ersten Starship-Raketen mit dem Boot von Texas nach Florida gebracht werden würden. Das mit Sicherheit aber nur vorübergehend, denn auch in Florida baut man ja eine komplette Starship-Fertigung auf. Weiter hervorragend von der Y-Cam von Chief eingefangen, die arbeiten an der Nutzlastpforte, dem sogenannten Pets-Dispenser. Ja, für das Auswerfen von Starlink 2.0 Satelliten. Die sind ja mit 7 Meter Länge und über 1 Tonne Gewicht deutlich größer als die bisherigen Starlink Satelliten und auf den Start dann mit dem Starship angewiesen. Aber erstmal kommen die Starts der kommenden Woche. Los geht's da am Montag um 15.40 Uhr MESZ von Xichang aus. Dort startet eine chinesische Langermarsch 2D mit Yaogan Erdbeobachtungssatelliten. Am Dienstagmorgen um 1.50 Uhr MESZ wird wieder eine Langermarsch 2D starten, diesmal von Taichuan aus mit unbekannter Nutzlast. Vielleicht dann irgendwann zwischen Freitag, dem 30. September und 2. Oktober könnte dann der Start des SLS sein, aber der ist ja wie gesagt bisher noch nicht offiziell angekündigt, also erstmal abwarten. Am Freitag, den 30. September, könnte das chinesische Landspace seinen Tsukei 2 auf ihren Jungfernflug schicken. Hatte ich schon öfter angekündigt, ja, nichts Genaues weiß man nicht. Startplatz wäre Jinquan. Auch am Freitag, den 30. September, startet SpaceX mit der Falcon 9 von Florida aus eine weitere Ladung Starlink-Satelliten. Startzeit sollte 2 Uhr morgens sein, also vermutlich kein Livestream von mir. Firefly ist mit der Alpha immer noch nicht gestartet. Laut Everyday Astronaut, der den Start ja exklusiv streamen wird, ist aktuell der Freitag um 9 Uhr MESZ geplant. Startplatz wäre die Vandenberg Space Force Base in Kalifornien. Den Abschluss macht dann der Start einer Atlas V 531 der United Launch Alliance. Der steht aktuell mit 23.36 Uhr MEZ am Freitag, den 30. September, in den Büchern. An Bord zwei SES-Kommunikationssatelliten. Wenn du diesen und kommende Livestreams von mir nicht verpassen möchtest, am besten zum Abo noch die Glocke drücken, damit YouTube dich informiert, wenn ich live bin. Aber das Senkrechtstarter-Abo ist ja bekanntlich insgesamt keine schlechte Idee, denn auf Senkrechtstarter gibt's ja jede Woche mit den News die Neuigkeiten aus der Raumfahrt und mit den Technik-Episoden den Hintergrund, wie Raketenstarts funktionieren und wie die Technik vor allem funktioniert, die Raketenstarts ermöglicht. Da sei dir auch nochmal die aktuelle Episode über die Delta IV Heavy empfohlen. Ich glaube, es ist nicht zu viel versprochen, wenn ich sage, es ist meine feurigste Technik-Episode, die ich bisher gemacht habe. Ein ganz großes Dankeschön geht an meine Schutzengel, die Senkrechtstarter durch ihre regelmäßigen Spenden monetär unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Ohne euch hätte ich schon längst aufgeben müssen. Ihr helft wirklich aktiv mit, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Auch bedanken möchte ich mich beim Discord-Rechercheteam, die wie immer die News mit zusammengetragen haben. Ganz besonders bei Ihnen, der mich über die ISS-Entwicklung auf dem Laufenden hält, und bei Max, der dafür sorgt, dass ich bei der Starship-Entwicklung nicht komplett den Überblick verliere. Hashtag Team Space. Ich kann es kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Wenn es dir genauso geht, like nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.